Micro Europa.
Sounds
moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Julian Wansing. Die Klimakrise wird zunehmend im digitalen Raum diskutiert. Besonders junge Menschen orientieren sich weniger an klassischen Medien. Statt journalistischer Gatekeeper prägen Influencerinnen und Algorithmen den Diskurs, auch in der Klimapolitik. Doch führt digitaler Aktivismus zu politischer Wirkung oder vor allem zu Aufmerksamkeit? Und wie überschneiden sich Sichtbarkeit und Verantwortung? Social Media und die Klimakrise zwischen Feed und Verantwortung. Darüber spreche ich mit Benedikt Döllmann, Tübinger Kreis- und Gemeinderat, der seine kommunalpolitischen Einsichten auf Social Media teilt. Außerdem mit Dr. Nils Borchers, Kommunikationswissenschaftler mit Schwerpunkt Influencer-Kommunikation und Nachhaltigkeit. Wir beleuchten Chancen, Risiken und die Folgen für politische Verantwortung jetzt im Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk. Musik ab für Ozzy Osbourne mit Dreamer.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Fighting for our lives, watching all.
Ozzy Osbourne mit Dreamer, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Selbst für den verstorbenen Prince of Darkness ist die Frage, ob Mutter Erde selbst überlebt, einen Welthit wert. Mit dem Thema Klimawandel beschäftigt sich auch Benedikt Döllmann. Er ist für die Grünen Gemeinde- und Kreisrat in Tübingen und teilt seinen politischen Alltag in den sozialen Medien. Sein Ziel? Kommunalpolitik wieder cool zu machen. Dabei setzt er laut eigenen Angaben im digitalen Raum auf Humor und vermittelt seine Inhalte jung, lokal und nahbar. Hallo Benedikt, schön, dass du heute da bist. Wir sprechen heute gemeinsam über Influaktivismus. Hattest du denn schon mal Momente, in denen du gemerkt hast, dass Social Media politisch oder aktivistisch oder klimakämpferisch was bewegen kann, vor allem hier lokal in Tübingen?
Also insgesamt bei Fridays for Future hat man das, würde ich sagen, gesehen. 2019 war das total wichtig einfach, weil man über Instagram immer wusste, wann ist die Demo, wann muss ich da sein und was geht da ab und so. Es war aber auch danach, hatten wir immer wieder sehr große Demos in Tübingen. Wir haben zum Beispiel mal die Wilhelmstraße hier direkt in der Nähe so da Kaffee drauf getrunken und es war oft schlecht angekündigt irgendwie in der Presse oder so, aber über Social Media hatten wir da super viele Views und ich würde schon sagen, dass dadurch, weil es halt viele Leute gesehen haben und geteilt haben, dass da so eine coole Kaffee-Demo ist, irgendwie Kaffeeaktion, dass man dann wirklich da hingekommen ist. Und wenn man natürlich viele Leute auf einer Demo ist, bringt es langfristig mehr in Sachen Klimaschutz.
Absolut. Also kam das ursprünglich eher über das Organisatorische, dass du merkst, da sind Potenziale da.
Ja, und einfach insgesamt, ich bin Fan davon, wenn Leute in der Demokratie wissen, was abgeht. Und über die Lokalzeitung funktioniert es bei jungen Menschen gerade nicht. Also ich kenne wenig Studierende, die Tagblatt lesen oder auch SchülerInnen oder so. Und da einfach mal Einblicke zu geben, finde ich auch total wichtig. Und wenn Leute besser die Strukturen und Prozesse verstehen, verstehen sie auch besser, warum wir das so machen, wie wir es machen wollen, aber auch warum mal was vielleicht nicht so gut funktioniert, wie man sich es eigentlich wünschen würde, zum Beispiel jetzt, wie viele Busse in Tübingen fahren oder so.
Absolut. Du erreichst ja, wie du selber sagst, vor allem junge Menschen mit Social Media oder willst es auch so. Wie unterscheidet sich denn der Austausch und Diskurs auf Social Media mit dem im Gemeinderat?
Also auf Social Media ist natürlich viel kürzer. Also ich mache halt ein Video, was irgendwie maximal eine Minute geht oder so und dann kommentiert man darunter und kann da ein bisschen diskutieren. Im Gemeinderat sagt dann jede Fraktion was und alle dürfen, keine Ahnung, so lange reden, wie sie wollen und reden dann manchmal 5 Minuten, manchmal 10 Minuten oder so. Und ich würde sagen, auf Social Media gibt es einfach ein sehr direktes Feedback auf einzelne Themen, über die ich spreche. Im Gemeinderat, da sagt dann vielleicht eine Fraktion auch was noch dazu. Aber natürlich erreicht man mit Social Media vor allem im Vergleich zu klassischen Medien schnell viele Leute. Und da funktioniert, würde ich sagen, die politische Kommunikation einfach schneller und reichweitenstärker.
Hast du denn das Gefühl, dass du auf Social Media mehr Freiheiten hast, als du die ohne hättest in deiner politischen Rolle?
Ich glaube, dass ich auf Social Media persönlicher spreche, weil es einfach eine andere Situation ist, ob ich jetzt irgendwas Belangloses in mein Handy reinrede oder so im Gemeinderat sitze und da 39 andere GemeinderätInnen sitzen und mir zuschauen und ich weiß, die Presse und natürlich das im Tagblatt anders rüberkommt, wenn ich cringe sage oder ich finde es irgendwie ein bisschen lost, was gerade passiert hier in Tübingen. Deshalb rede ich, glaube ich, schon anders, würde ich sagen. Aber ich gebe mir da Mühe, immer mehr auch in echten politischen Formaten, so im realen Leben so zu reden, wie ich halt rede, weil ich finde es irgendwie, es ergibt keinen Sinn, wenn ich dann so auf einem Podium ganz anders rede als jetzt hier zum Beispiel.
Das stimmt, ja. Ist es denn so, dass du es ist ja bestimmt so, dass du die Sachen auf Social Media anders aufbereiten musst. Geht da vielleicht manchmal Komplexität verloren?
Also Komplexität geht natürlich schon irgendwie verloren, weil man einfach nicht so viel Zeit hat, wie jetzt in der echten Politik. Im realen Leben, aber ich gebe mir natürlich Mühe, dass am Ende nichts Falsches bei rauskommt. Also ich gehe vielleicht nicht in jedes Detail rein, was irgendwie noch jetzt mit den Windrädern in der Nähe von Tübingen zu tun hat, Aber die Grundmessage und meine Grundinhalte, die stimmen natürlich. Da passe ich drauf auf. Und ich finde, es ist mir lieber, wenn die Leute wenigstens ein bisschen was mitbekommen, als wenn sie gar nichts mitbekommen. Und dann lieber halt nur eine Minute, als jetzt wirklich 5 Minuten in allen Facetten, aber dann schaut sich es halt niemand an.
Ja. Benedikt Döllmann über seine Arbeit auf Social Media. Dass die Art und Weise, wie digital kommuniziert und diskutiert wird, eine andere ist als im Nicht-Digitalen, ist klar. Dass es sowohl im Digitalen als auch im Analogen und im Realen gesellschaftliche und politische Veränderungen braucht, um dem Klimawandel zu begegnen, ist auch klar. Über die Schwierigkeiten, wie diese aussehen könnten, und über das Gefühl der Ohnmacht, darüber sang bereits weit vor modernen Klimabewegungen wie Fridays for Future die Band 10 Years After mit ihrem Song I'd Love to Change the World. Wow, 10 Years After mit I'd Love to Change the World. Ein Song, der noch immer die Fragen unserer Zeit spiegelt. Umbruch, Zweifel und den Wunsch, die Welt zu verändern. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, Social Media und die Klimakrise, zwischen Feed und Verantwortung. Bevor ich gleich noch einmal mit meinem Gast Benedikt Döllmann über seine Arbeit auf Social Media spreche, richtet sich unser Blick auf die Verantwortung für unseren Planeten. Genau darum geht es in unserem nächsten Stück. Marvin Gaye nimmt uns mit in Mercy Mercy Me, The Ecology. Ein Song, der uns an die Schönheit der Erde erinnert und daran, wie zerbrechlich sie ist.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Lost more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand?
Das war mal echter Soul. Marvin Gaye mit Mercy Mercy Me, The Ecology. Hier beim Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit Social Media und die Klimakrise zwischen Feed und Verantwortung. Darüber spreche ich mit meinem Gast Benedikt Döllmann. Er ist Kommunalpolitiker und teilt seine Arbeit auf Social Media. Nach eigenen Angaben begann sein politisches Engagement mit Fridays for Future. Auch heute noch spielt das Thema Klima in seiner Politik und seiner Präsenz im Internet eine wichtige Rolle. Wie misst du Erfolg bei dem, was du auf Social Media machst?
Oh, das finde ich eine schwierige Frage. Ich habe jetzt nicht so einen festen irgendwelche Parameter. Ich bin ja Umwelt-Naturwissenschaftler, aber ich messe es jetzt nicht so gleich. Ich trage es nicht in eine Excel-Tabelle ein oder so. Ich freue mich natürlich, wenn ich irgendwie Likes bekomme und mir folgen gerade sehr schnell sehr viele Leute irgendwie plötzlich neu. Das finde ich cool. Aber ich glaube, wo ich am meisten merke, dass es was wirklich was erreichen kann. Meine Arbeit auf Social Media ist im echten Leben, wenn mich Leute in Tübingen ansprechen und sagen, hey, ich habe dein Video über die Heizung in der Radbrücke gesehen oder so und habe da jetzt, davor fand ich es irgendwie ein bisschen blöd, aber jetzt checke ich, dass es wirklich Sinn ergibt, weil man dann weniger streuen muss und es weniger kostet und die Brücke länger hält und so. Also wenn man wirklich merkt, dass so nicht nur irgendwelche Zahlen auf Instagram das sind, sondern echte Leute, die dadurch vielleicht was lernen, vielleicht was mitnehmen oder mehr Lust auf Kommunalpolitik haben, dann lohnt sich's.
Ja. Gab es Momente, in denen du schon gezweifelt hast, ob das, wie du das auf Social Media verbreitest, der richtige Ansatz für deine Ziele ist?
Ja, also ich würde sagen, dass das Grundproblem bei der Klimakrise ist ja, wir wissen seit Jahrzehnten Bescheid und es passiert viel zu wenig. Und es ist inhaltlich ein total auserzähltes Thema. Also das schockt niemanden mehr, wenn irgendwo ein Wald abgebrannt ist, wenn irgendwo irgendein Kipppunkt überschritten wurde oder so. Und diese Schere zwischen, es ist alles schon sehr lange klar, die Wärmepumpe ist erfunden und keine Ahnung, und die Politik handelt, die muss man schließen. Und da möchte ich jetzt nicht, also da denke ich jetzt nicht, dass nur weil ich ein paar lustige Videos über Kommunalpolitik mache, dass das sofort gelöst wird. Aber ich habe schon insgesamt das Gefühl, dadurch, dass meine Followeranzahl so steigt und dass es auch in Tübingen immer mehr wahrgenommen wird, so von Leuten auf der Straße und so, dass es schon der richtige Ansatz ist und was erreichen kann. Aber ob es am Ende, das hängt am Ende nicht nur von mir ab. Und deshalb ist es, glaube ich, schwer für mich messbar und reflektierbar, ob das jetzt wirklich so viel bringt.
Wenn du in die Zukunft schaust, welche Rolle kann oder wird Social Media für eine Klimapolitik spielen?
Naja, also Social Media ist so ein, übersetzt würde ich sagen, die Diskussion aus dem Alltag in so eine, in sowas Digitales. Und auf Social Media wird sich dadurch unter anderem auch entscheiden, ob wir vorankommen oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir auf Social Media stärker werden mit ökologischen Themen und es hinkriegen und mehr Leute Lust drauf haben. Und dann auch wirklich so wählen. Aber es kann sich auch auf Social Media alles zum Negativen entscheiden.
Was würdest du den jungen Menschen raten, die Klimaaktivismus betreiben wollen oder diesen vor allem konsumieren?
Immer loslegen. Also ich bin sehr froh, dass ich zu Fridays for Future gegangen bin, als ich 14 oder 15 war. Und ja, also wir sind alles kleine Menschen, die irgendwie kleine Schritte machen können und zusammen vorankommen können. Ich finde, in Tübingen sind wir wahnsinnig weit gekommen, auch über Fridays for Future, weil junge Menschen gesagt haben, hey, die Stadt muss doch einen Plan haben, wie sie klimaneutral werden will. Dafür wurde demonstriert und jetzt hat Tübingen ein Klimaschutzkonzept, was genau dadurch kam, weil sich halt Leute zusammengeschlossen haben. Also das Wichtigste ist loslegen und ich glaube, man darf sich nicht, was ich gerade oft erlebe in der Klimabewegung, nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob das gerade alles reicht, weil natürlich reicht es nicht. Man darf sich davon nicht lähmen lassen und man muss nicht dann monatelang diskutieren, was ist unsere neue Strategie, wie machen wir weiter, wie kommen wir voran, sondern man muss einfach weitermachen und während man weitermacht, findet man dann immer wieder neue Strategien und neue Erzählungen, wie wir die Klimakrise bekämpfen können und das auch in der Gesellschaft dafür mehr Rückhalt bekommen.
Vielen Dank für deine Zeit und für deine Einsichten, Benedikt. Dankeschön.
Danke auch.
Sich zusammenschließen und aktiv werden. Das ist Benedikt Döllmanns Fazit. Genau dieser Gedanke findet sich auch in unserem nächsten Song wieder. Entstanden aus der Gegenkultur junger Menschen im Los Angeles der 60er Jahre, spiegelt er Protest- und Aufbruchsstimmung wider. Hier ist Buffalo Springfield mit For What It's Worth. Viel Spaß!
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop,
Buffalo Springfield mit For What It's Worth, ein Song über Aufbruch und Widerstand. Auch im nächsten Stück geht es um große Gefühle und große Fragen. Ordinary World erzählt von Verlust und Schmerz, aber auch davon, wie man trotzdem weitermacht. Persönliche Erfahrungen treffen hier auf einen Blick auf unsere Gesellschaft, auf Leid, Gier und eine Welt im Umbruch. Und am Ende steht die Entscheidung, nicht stehen zu bleiben. Hier kommt Ordinary World von Duran Duran.
Where is my friend when I need you?
Duran Duran mit ihrem Hit Ordinary World. Die Musikauswahl dieser Sendung bündelt das Thema auf einer kulturellen Ebene. Die Songs verhandeln Umweltzerstörung, Zukunftsangst und gesellschaftliche Verantwortung nicht als abstrakte politische Debatte, sondern als emotional erfahrbare Wirklichkeit. Denn Popkultur ist nicht nur ein Spiegel gesellschaftlicher Fragen. Sie ist auch ein Ort, an dem sie formuliert und verbreitet werden. In Songs verdichten sich Stimmungen, Konflikte und Haltungen. Sie machen komplexe Themen wie die Klimakrise anschlussfähig, zugänglich und öffentlich diskutierbar. Gleichzeitig prägt Popkultur Wahrnehmung. Sie rahmt Probleme, setzt Narrative und beeinflusst, wie Dringlichkeit, Protest oder Hoffnung wahrgenommen werden. In diesem Sinne begleitet die Musik die inhaltliche Diskussion nicht nur atmosphärisch, sondern fungiert selbst als Teil jener digitalen und kulturellen Öffentlichkeit, in der Klimafragen heute ausgehandelt werden.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Julian Wansing und spreche heute über Social Media und die Klimakrise. Mein erster Gast, Benedikt Döllmann, ist Tübinger Kommunalpolitiker und hat mir bereits viel darüber erzählt, wie er sein politisches Engagement und seine Sorge für die Umwelt auf Social Media kommuniziert. Er gab mir viele Einblicke in seine lokalen und digitalen Erfahrungen in Bezug auf die Klimakrise. Mein nächster Gast bringt nun eine wissenschaftliche Perspektive in die Sendung. Privatdozent Dr. Nils Borchers ist Kommunikationswissenschaftler und forscht zu Influencer-Kommunikation und ökologischer Nachhaltigkeit. Seine Arbeit setzt genau dort an, wo sich öffentliche Kommunikation derzeit spürbar verändert. Klassische Medien verlieren ihre exklusive Rolle als Gatekeeper. Diskurse verlagern sich auf Plattformen. Einzelne AkteurInnen gewinnen Reichweite und Deutungsmacht. Zwischen Journalismus, Aktivismus und Personal Branding entstehen neue Formen politischer Öffentlichkeit. Eine vor allem für junge Leute immer wichtiger werdende Rolle spielen InfluencerInnen. Sie dienen als Vorbilder und Sprachrohr von vielen und prägen Diskurse. Welche Rolle das für Klimaaktivismus spielt und wie sich diese Transformationsprozesse einordnen lassen, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Borchers, schön, dass Sie heute bei mir sind. Was verstehen Sie denn als Kommunikationswissenschaftler unter Influaktivismus?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Also Influaktivismus ist in der Medien- und kommunikationswissenschaftlichen Forschung eigentlich das, was man sich darunter denken kann, ne? So eine Zusammensetzung aus einmal eben Aktivismus, online, digitaler Aktivismus und auf der anderen Seite eben dem, ich nenne es jetzt mal Influencertum. Und die Beobachtung dahinter ist, dass Influencerinnen eine ganze Reihe von Techniken, von Strategien ausgearbeitet haben, wie man eben auf Social Media Aufmerksamkeit erhalten kann für Themen, wie man Engagement schaffen kann. Und dass das Fähigkeiten sind und Wissen sind, die auch eben nicht nur für Influencerinnen interessant sind, sondern im Grunde genommen für alle, die Aufmerksamkeit, Engagement für ihre Themen in Social Media haben wollen. Und die Beobachtung ist jetzt, dass in immer mehr Bereichen diese Techniken, Strategien von Influencerinnen aufgegriffen werden, zum Beispiel durch Aktivistinnen, dann wären wir bei Influaktivismus, aber zum Beispiel auch durch Politikerinnen oder durch Sportlerinnen, Musikerinnen.
Mhm. Spielt dieses Phänomen denn gerade beim Klimawandel eine besondere Rolle?
Also eine besondere Rolle kann ich gar nicht genau sagen. De facto ist das ja ein Thema, das jetzt über mehrere Jahre viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Wobei, ist jetzt nicht nur meine Beobachtung, in den letzten Monaten scheinen wir da über so einen gewissen Peak rüber zu sein und erstmal in so einem Aufmerksamkeitstal zu sein. Und genau in dem Moment wird es natürlich wichtig, auch die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Ja, und das sind dann die Momente, in denen eben so ein Phänomen wie Influaktivismus auch dazu beitragen kann, das Thema aktuell zu halten, selbst wenn das in der Tagespresse zum Beispiel gerade eher nicht zu den Top-Themen gehört.
Mhm. Sie haben gerade die Tagespresse erwähnt. Wo liegen denn die größten Unterschiede zwischen klassischem Journalismus und Influencer-Kommunikation?
Ja, gut, da können wir viel aufzählen, ne? Also ich meine, das geht ja allein schon in der strukturellen Dimension los, dass Medienunternehmen große Unternehmen sind, in denen Journalistinnen in einem redaktionellen Kontext arbeiten, in dem sie auch sozialisiert wurden über Jahre hinweg. Und das bei Influencerinnen natürlich anders, die normalerweise so als Ein-Personen-Unternehmen funktionieren, teilweise die Influencerinnen ja auch noch anderen Beschäftigungen nachgehen, weil sie ihren Lebensunterhalt dadurch nicht finanzieren können. Da sind wir auf der strukturellen Ebene, die natürlich viel mit Sicherheit zu tun hat, mit Jobgarantie, wie kann ich meine Miete bezahlen, die da mit drin hängt, hat aber auch ganz andere Dimensionen, weil zum Beispiel Journalismus auf eine andere Ethik, eine andere Berufsethik verpflichtet ist. Also da ist zum Beispiel diese Idee einer überparteilichen Berichterstattung sehr groß, da ist auch die Idee sehr groß, dass vor allem aus der Demokratietheorie kommt, die Rolle der Presse ist, so einen rationalen Diskurs zu führen. Und das sind Vorstellungen, an die Influencerinnen nicht zwangsläufig gebunden sind. Zum Guten als auch zum Schlechten. Aber sowas wie zum Beispiel eine Emotionalisierung, eine sehr stark personalisierte Erzählung, das ist für Influencerinnen viel einfacher möglich. Und ein anderer wesentlicher Unterschied, den einen würde ich noch nennen wollen, ein anderer wesentlicher Unterschied ist die Sprecherposition von Influencerinnen, die ja eher als Peers, also als Gleiche, als die Menschen von nebenan, die quasi eigentlich in der WG an der nächsten Tür oder in der Straße weiter wohnen könnten, dass die aus dieser Sprecherposition sprechen, die viel näher ist an den Social-Media-Userinnen und am Alltag auch der Social-Media-Userinnen als die von Journalistinnen, die eben aus diesen teilweise ehrwürdigen journalistischen Qualitätsmedien heraussprechen.
Mhm. Privatdozent Dr. Niels Borchers darüber, was Influencer-Aktivismus eigentlich ist, wie er sich vom klassischen Journalismus unterscheidet und welche Rolle er in der Klimadebatte spielt. Von der digitalen Gegenwart gehen wir jetzt zu einem Song, der schon in den 80er Jahren klar politisch Position bezogen hat. Ein Stück, das nicht nur Haltung zeigt, sondern konkrete Verantwortung einfordert und daran erinnert, dass politische Fragen immer auch Fragen von Gerechtigkeit sind. Hier sind Midnight Oil mit Bats Are Burning.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How do we sleep while our beds are burning?
45 degrees.
The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share.
Give it back.
Midnight Oil mit Beds Are Burning. Musikalisch geht es direkt weiter. Auch The Cranberries singen im folgenden Song über Dringlichkeit, Verantwortung und die Momente, in denen wir handeln müssen, bevor es zu spät ist. Time is ticking out erinnert daran, dass Zeit ein entscheidender Faktor ist, sei es für den Planeten oder für gesellschaftliche Veränderungen. Hier sind The Cranberries mit Time is ticking out.
Shot.
Time is Ticking Out von The Cranberries im Radio Mikro Europa, dem Campusfunk auf der Wüstenwelle. Im Gespräch mit Privatdozent Dr. Niels Borchers, Kommunikationswissenschaftler mit Schwerpunkt Influencerforschung und Nachhaltigkeit, hat er bereits einiges deutlich gemacht. Was Influaktivismus ist, die Relevanz dessen beim Thema Klimawandel und wie sich Influencer-Kommunikation von klassischem Journalismus unterscheidet. Im zweiten Teil unseres Gesprächs geht es nun um die Frage, wie Klimakommunikation wirksamer werden kann und welche Rolle dabei transformativer Journalismus spielt. Transformativer Journalismus versteht sich nicht nur als beobachtend oder berichtend, sondern als ein Journalismus, der gesellschaftliche Veränderungsprozesse, etwa in Richtung Nachhaltigkeit, konstruktiv begleitet und sichtbar macht. Er fragt nicht nur, was passiert, sondern auch, wie Wandel möglich wird. Was würden Sie jungen Menschen raten, die Klimaaktivismus über Social Media betreiben wollen oder vor allem, die diesen konsumieren?
Ja, machen. Ne? Allein die Tatsache, dass Content erstellt wird zu diesem wichtigen Thema, führt dazu, dass es sichtbarer wird. Natürlich muss das nicht heißen, dass jetzt jeder Post gleich 200.000 Mal gesehen wird und 50.000 Likes bekommen. So, das ist jetzt nicht. Aber zumindest, ne, durch die Menge entsteht auch eine Sichtbarkeit. Ist natürlich ein langer Weg, um so sichtbar zu werden. Generell scheint mir da, wenn ich jetzt mich auf das hohe Ross des Ratschlaggebers setzen möchte, scheint es mir da nicht unwichtig zu sein, darüber nachzudenken, was so in der Verantwortung des Einzelnen und der Einzelnen liegen kann. Also die Frage, ist es jetzt tatsächlich der eine Pulli, den ich weniger kaufe? Der macht natürlich auch einen Unterschied und das ist wichtig. Ne? Aber wälzt sich sozusagen diese Verantwortung auf die Konsumentscheidung der einzelnen Person ab? Oder schaue ich eher in Richtung, was kann als kollektive Aktion dort geleistet werden? Und da gibt es viele tolle Initiativen. Schwarm for Future, um mal eine zu nennen, bei der es darum geht, Leute fit zu kriegen, mit ihren Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten zu sprechen über Klimafragen. Und wenn man dann den eigenen Aktivismus mit solchen kollektiven Aktionen zu verbinden weiß, ne? Ich glaube, dann kann man schon ein bisschen größeren Impact auch tatsächlich haben.
Kann Influaktivismus Teil eines sozial-ökologisch transformativen Journalismus sein?
Ich weiß nicht, ob er Teil davon sein kann, aber es ist was Begleitendes, würde ich sagen. Ne? Weil das sind ja schon zwei unterschiedliche Felder, die da bespielt werden. Das sind unterschiedliche Leitwerte, denen die beiden verpflichtet sind, sind auch sehr unterschiedliche Zielgruppen, die da angesprochen werden. Ne? Also Journalismus ist super und toll, aber die Reichweite von journalistischen Medien sinkt halt. Und je weiter wir in die jüngeren Alterskohorten kommen, desto weniger relevant wird Journalismus. Das heißt, nur Journalismus wird, oder auch nur transformativer Journalismus wird da nicht die Lösung sein. Also nur transformatives Influencing will auch nicht die Lösung sein, ist auch klar, ne? Aber allein die Tatsache, dass dann auf unterschiedlichen Wegen ähnliche Themen bearbeitet werden, ähnliche Themen besprochen werden, scheint mir unglaublich wichtig zu sein.
Die Klimakrise duldet keinen Aufschub. Besteht die Gefahr, dass Influaktivismus Verantwortung verschiebt, weg von politischen Entscheidungen und hin zu individueller Haltung und Sichtbarkeit?
Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Es ist aber jetzt, würde ich sagen, nichts, was dem Genre an sich eingeschrieben ist. Ne, es muss nicht so sein, dass die Frage, wie welche Handlungsmöglichkeiten zum Beispiel Influaktivistinnen aufzeigen, das ist eine Frage, wie sie Verantwortung attribuieren. Ne, also wer ist verantwortlich? Du mit deiner Konsumentscheidung, ne, oder sind es größere Strukturen? Und natürlich, wenn die generelle Stoßrichtung ist, dass das Individuum über Konsumentscheidungen die Klimakrise lösen kann, dann könnte das tatsächlich vielleicht unter Umständen kontraproduktiv sein, ne? Weil dann viel Energie da reingeht, sich zu fragen, ob ich jetzt tatsächlich diese Hose noch kaufe oder ob ich es mir heute leisten darf, vielleicht doch irgendwie keine vegane Pizza, sondern nur eine vegetarische Pizza zu essen. Und das ist viel Energie, die da drauf geht und auch viel Hadern mit sich und der Welt, die vielleicht in so eine kollektive Aktion besser investiert wäre oder zielsicherer investiert wäre.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einsichten, Herr Borchers. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Das war das Gespräch mit Privatdozent Dr. Nils Borchers. Wir haben über Influencer-Aktivismus, transformativen Journalismus und die Verschiebung von Verantwortung gesprochen. Wer Themen setzt, wie Reichweite wirkt und welchen Einfluss Engagement auf Klima- und Gesellschaftsdebatten haben kann, wurde deutlich. Für unsere Sendung zeigt das: Politik, Klima und Öffentlichkeit sind längst keine getrennten Räume mehr. Sie treffen aufeinander in Medien, Aktivismus und Musik. Und genau daran knüpft unser letzter Song an. Ein Stück, das mit Energie und Haltung daran erinnert, dass unsere Welt es wert ist, gestaltet zu werden. Hier kommt Aztec Camera mit Phenomenal World. Das war's für heute bei Radio Mikro Europa. Benedikt Döllmann, Kommunalpolitiker für Bündnis 90 Die Grünen, der seine Arbeit auf Social Media teilt, und Privatdozent Dr. Nils Borchers, Kommunikationswissenschaftler, haben über Chancen, Risiken und Grenzen gesprochen. In dieser Sendung haben wir gehört, wie sich Kommunikation, Verantwortung und politisches Engagement in der heutigen digitalen Zeit verändern. Es ging auch darum, wie Influencer-Aktivismus klassische journalistische Rollen ergänzen kann und wie Reichweite auf Social Media genutzt wird, um über Klima, Politik und gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Musikalisch haben wir diesen Bogen gespiegelt. Von I'd Love to Change the World über Mercy Mercy Me, The Ecology bis zu Phenomenal World. Songs, die Stellung beziehen, Themen auf den Punkt bringen und zeigen, dass Musik mehr sein kann als Unterhaltung. Ein Mittel, um aufmerksam zu machen, zu inspirieren und gesellschaftliche Fragen affektiv erlebbar zu machen. An den Reglern saß Lisa Jäger, Redaktion Leonie Schwarz und Chiara Gehrig. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Julian Wansing. Tschüss und bis bald. Thank you.